Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass stimmt. Ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachrichten anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein. Gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten.
Ja.
Das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge und dann schlägt dir Clark Angebote vor.
Ja.
Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Hey, herzlich willkommen. Du bist ein bisschen angeschlagen, Christian.
Ja, Karneval, ne? Also, ich bin gerade durch die Stadt gelaufen. Ich habe wirklich tatsächlich niemanden gesehen, der nicht zumindest leicht erkältet ist.
Was war dein Kostüm?
Ich war als UFC-Kämpfer verkleidet.
Okay, also du hast eine Tafel aufgestellt, in die Mitte Jogginghose geschrieben.
Es ist.
Und dann versucht zu brainstormen, welche Kostüme man um diese Jogginghose herum bauen kann.
Es war exakt so. Ich habe mir gedacht, ich will auf jeden Fall irgendwas mit Jogginghose machen. Also ich will mich irgendwie mit Jogginghose verkleiden. Und ich finde ganz wichtig an Karneval, dass man eine Hose hat mit Reißverschlüssen. Weil du bist die ganze Zeit im Gedränge, man wird rumgeschubst, weil es in den Kneipen und Bars so eng ist und so. Und da ist natürlich gefährlich, dass so Schlüssel und Geldbörse und so aus den Taschen fallen. Das heißt, ich wollte unbedingt eine Jogginghose mit Reißverschluss und habe dann versucht, darum ein Kostüm zu bauen tatsächlich. Und das war UFC-Kämpfer. Ich habe mein UFC-Hoodie angezogen, auf der einen Seite Respect the Octagon steht und auf der anderen Seite UFC Ultimate Fighting, weil ich relativ klar, was ich bin. Und dann ein Handtuch hatte ich noch und ich habe mir so ein Rambo-Tuch umgebunden, also um die Stirn, so ein Stirn. Also ich war eigentlich ein UFC-Kämpfer auf dem Weg zum Ring.
Das war Jahr auch, da hatte ich Bilder gesehen, sind da nicht ein paar Leute als du gegangen? Das fand ich mega lustig.
Ja, letztes Jahr ist jemand als ich
Christian gegangen. Huber
das gegangen. Fand ich ziemlich lustig. Ich hatte überlegt, als Florentin Will zu gehen. Also ich hatte noch so Alternativen an Kostümen. Florentin Will, weil ich habe nämlich noch einen alten Rocket Beans Pullover mit dem MTV Logo, wegen dem die irgendwann auf Milliarden verklagt werden und alle warten oder so. Und halt auch mit Jogginghose natürlich. Wollte mir die Haare so ein bisschen hochtopieren. Ich weiß nicht, wie Florentins Haare gerade aussehen.
Ich glaube, das ist übrigens Haus des Döners passiert. Hier in Köln und Umgebung oder deutschlandweit, keine Ahnung, es gibt eine Kette an Dönerläden, die heißt
Haus
des Döners. Ja. Die haben auf jeden Fall sehr viele Filialen. Und ich meine mitbekommen zu haben, dass irgendwann Netflix gemerkt hat, sag mal, wie heißt ihr? Ja, nee, das... Sorry, aber das geht nicht.
Das ist schwierig.
Und das Logo ist ja
auch genauso.
Ja, ne? Es ist alles, alles genauso. Und die müssen sich jetzt umbenennen, ist halt eine riesen Kostenstelle, weil die müssen halt die ganzen Schilder neu.
Ja. Oh Gott.
Aber ich finde es auch fair, weil Haus des Döners ist ja nicht mal ein Wortwitz oder so. Warum heißen die so? Aber
das ist doch auch eigentlich dann Werbung für Netflix, ja, oder? Weil auch. Niemand denkt bei Haus des Geldes, wo das ja her ist,
stimmt,
an Haus des Döners.
Stimmt.
Aber alle denken bei Haus des Döners an Haus des Geldes.
Ach krass, die haben den Dönerladen verfilmt.
Ja.
Ja, ja.
Döner, der Film.
Ich glaube, die machen jetzt Game of Döner, wird der nächste Laden.
Döner, der Film, das könnte schon wieder sowas, wenn Deutschland versucht, 15 Jahre zu spät Hangover nachzudrehen.
Ja, und wo dann auch kein einziger Mensch mit Migrationshintergrund an der Produktion beteiligt ist.
Genau, sondern so exakt.
Leute, die sich dann umbenennen in Erkan und Stefan.
Ja, und Erkan und Stefan sind aber dann immerhin auf dem roten Teppich zur Premiere eingeladen.
Ja, so. Genau.
Ja, das kann auf jeden Fall sein. Meine Alternative noch, kostümmäßig, war Prepper.
Prepper, okay.
Ich habe doch so eine camouflagefarbene Jogginghose. Also ich glaube, es gibt keine Farbe, in der ich keine Jogginghose besitze. So eine camouflagefarbene Jogginghose, und dann hatte ich noch so einen camouflagefarbenen Hoodie. Und das hatte ich überlegt, so komplett Military-Style zu gehen.
Alles dann, sehr aggressive Kostüme irgendwie.
Ja.
Bis auf Florentin.
Bis auf Florentin, das Gegenteil.
Wobei, davon. Also... Da sendet er die Vibes aus, dass er geschlagen werden will. Also so, so Mobbing-Opfer-Vibes.
Und dann hatte ich noch überlegt, Mr. Robot.
Mhm.
Auch nicht. Also, aber dann laufe ich einfach exakt rum, wie immer.
Tut mir leid, aber keins davon überzeugt mich.
UFC-Kämpfer war schon gut.
War gut,
ja. UFC-Kämpfer war schon nicht schlecht. Vor allem mein halber Freundeskreis, die waren alle als Tennisspieler verkleidet.
Okay.
Wir waren so ein kompletter Sportsquad einfach.
Okay.
Und die letzte Alternative, das ging noch ein bisschen in eine andere Richtung, da wollte ich mich als Wellness-Gast verkleiden.
Einfach mit Bademantel.
Bademantel, auch Jogginghose.
Ja.
Diese Feuchtigkeits-Augenring-Dinger unter die Augen. Aber das war mir dann zu... Diese Augenring-Dinger sind da und runter gegangen und das war mir dann zu anstrengend.
Ja, das beste Kostüm, das ich hier erlebt habe, war vor einigen Jahren mein Mitbewohner, der zwei Sachen kombiniert hat, die dann plötzlich total Sinn ergeben haben. Einmal so ein... wie so ein SpongeBob-Kostüm, aber nicht so richtig. Das sah dann einfach aus wie gelb und mit Löchern, also wie Käse. Und halt ein Ritterhelm und ein Ritterschwert. Und er war mittelalter Gauder.
Oh, nicht schlecht.
Fand ich mega lustig.
Finde ich auch gut.
Naja, egal, Karneval ist jetzt schon so lange her.
Ja, ich wollte auch noch das beste Kostüm, das ich gesehen habe, waren so eine Gruppe von 5 Mädels. Und die waren verkleidet als Red Flag. Und das fand ich super.
Ach, einfach rote Flaggen hatten
die dann? Die hatten rote Sachen an und ein Cap, auf dem Red Flag stand, und ein T-Shirt. Ein rotes, auf dem in weiß Red Flag stand. Und das fand ich auch sehr lustig. Das fand ich super. Ja, das war auf jeden Fall Karneval. Ich habe eine leichte Erkältung mitgebracht, aber halb so wild.
Ja, dann mal zu etwas Aktuellerem. Seit einigen Tagen wird mir in meine Timeline wieder ein Format gespült, das ich sehr mag, aber nicht mehr gucken kann, weil ich eine Vergangenheit mit
Seven vs. Wild ist es bei mir.
Es ist Kurzstrecke mit PM Krause. Fantastisches Format. Julia Becker, eine liebe Kollegin von uns, war zu Gast vor kurzem. Kann man auf YouTube angucken und gerne auch kommentieren. Mit einem lieben Gruß vielleicht von uns. Und es ist ein tolles Format. PM Krause, fantastischer Moderator.
Finde ich auch.
Aber ich kann das nicht mehr sehen, weil ich war tatsächlich auch mal bei der Kurzstrecke und eins der peinlichsten Erlebnisse meiner jüngeren Geschichte.
Du warst bei der Kurzstrecke?
Ja, also erstmal das Format ist, PM Krause trifft Prominente und läuft mit denen durch die Gegend. Die machen halt irgendeine Aktion. Zum Beispiel Julia waren die, glaube ich, Kühlschränke kaufen oder so.
Das habe ich noch nicht gesehen, aber es ist ein bisschen so wie Durch die Nacht mit früher.
Genau, und es ist recht ungezwungen. Und PM Krause ist halt ein sehr lustiger, sehr guter Improvisator und ein sehr nahbarer Mensch. Und dadurch ist dieses durch die Gegend laufen einfach als Format schon so, also es wirkt so, als wäre es super langweilig, aber es ist so unterhaltsam mit ihm. Und ist es, glaube ich, auch entstanden aus, ich weiß nicht, ob es jetzt Legendenbildung ist oder nicht, aber ich glaube, er hat mal einen Beitrag gemacht für seine Late-Night-Show damals, wo er mit Harald Schmidt drehen wollte und Harald Schmidt hat aber keine Zeit gehabt.
Ja.
Und meinte, ich steige in Köln irgendwie um für 20 Minuten, da kannst du mich haben. Und dann hat Pierre Krause gesagt, fuck it, machen wir. Ich hol dich ab und bring dich dann dahin. Und da waren dann irgendwie 40 Minuten Videomaterial. Und die wollten das schneiden und haben gemerkt, wir können da nichts rausschneiden. Es ist irgendwie so als Gesamtkunstwerk ganz schön und haben das dann rausgehauen. Und dann hat man gemerkt, warum ist das eigentlich kein Format? Und dann wurde daraus das Format.
Das finde ich nicht schlecht.
Ja, und jedenfalls ist das ein fantastisches Format und ich war auch ungeplant da.
Wie, du warst ungeplant da?
Ich habe selten...
Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht.
Ich habe selten... Ich hatte die Comedy-Krankheit. Habe ich sehr selten. Magen-Darm. Die würdeloseste Krankheit überhaupt. Und ich war am Aachener Weiher. Das ist ein großer Park mit riesem See und so.
Aber hässlich. Also es ist...
Verhältnismäßig schön, finde ich ehrlich gesagt.
Köln schön.
Ja, man hört nur ganz leise Autos im Hintergrund.
Genau. Das ist schon fantastisch. Und die Abgase kaum. Und ja, ihr tritt selten in eine Spritze.
Ist immer noch da. Die Autogeräusche sind immer noch da, aber sehr leise.
Ja.
Super weitflächiges Areal. Und ich habe dann gemerkt, da brodelt's.
Im Weiher, weil der umgekippt ist.
Im was?
Ach so, nee, in deinem Bauch.
In meinem Magen.
Oh nein, okay.
Was sagtest du? Ach, weil der Bauch, so. Oh Gott, okay, alles klar.
In deinem, in deinem Darm brodelt's.
Ja, was auch so wirklich, ich hasse das, weil es so einfach lustig ist, dass ich da eine Abneigung gegen habe. Furzwitze und Pipi-Kaka ist leider lustig und es ist aber so stumpf. Und es ist wirklich die Comedy-Krankheit gewesen mit der absoluten Comedy-Situation. Komplett weitflächiges Areal. Ich merke, ich muss in den nächsten 20 bis 30 Sekunden dringend ein Klo finden. Aber hier ist kein zweit und breit.
Oh, das ist ein guter Midpoint für einen Film, ne?
Ja, es ist also auch im Erzählen jetzt ganz lustig, aber im Moment war es wirklich, wirklich schlimm. Jeder, der in so einer ähnlichen Situation schon mal war, natürlich weiß, wie wenig lustig das eigentlich ist.
Ja, also habe ich ja mal erzählt, dass es ähnlich bei mir war bei einem Drittliga-Fußballspiel in der Toilette mit lauter Hooligans.
Aber du hattest zumindest
eine Toilette. Ich hatte zumindest eine Toilette, das stimmt.
Und diese Hoffnungslosigkeit, diese Aussichtslosigkeit.
Es ist ein bisschen wie in der Wüste, wenn man verdurstet.
Ja, da ist nichts, da ist wirklich nichts. Ich habe wie wild gegoogelt und das nächste, was da war, war ein Tennisvereinsheim.
Darf ich ganz kurz reingrätschen? Hat sich das tagsüber schon angedeutet oder kam es aus dem Nichts?
Nein, es kam aus dem Nichts. Es war wie so ein kosmischer Witz.
Und hattest du am Tag vorher irgendwas gegessen, was vielleicht...
Also ganz normal wie immer. Ein ganzes Hähnchen, eine Literpackung Eis, ein Slushy. Ja, also ganz normales Mittagessen.
Okay.
Ich glaube, das war einfach, da hat Gott irgendwie ein paar neue Comedy-Autoren eingestellt und die haben sich da mal ausprobiert und wurden dann direkt wieder gefeuert wahrscheinlich nach diesem billigen Witz. Es war wirklich schlimm und dieses Tennis-Vereinsheim war das nächste an mir dran. Mhm. Ich wusste nicht, ob es offen hat. Ich wusste nicht, ob ich da auf Klo darf. Ich wusste nicht, ich war bereit, eine Tennis-Mitgliedschaft abzuschließen,
da
auf Klo zu gehen. Und ich hatte auch kein Gefährt. Also ich war mit einem Nextbike, das sind diese, die man so mieten kann unterwegs. Und das wurde dann wieder weggemietet, ist ja nicht schlimm. Aber ich war zu Fuß und musste diesem Vereinsheim und musste ganz, ganz dringend auf Klo.
Und dann?
Dann bin ich losgelaufen in so einem Stechschritt.
Mhm. Ja, man geht dann auch so ganz verkrampft.
Ja.
Ne? Keine Erschütterung, die irgendwas auslösen könnte, was man nicht mehr zurücknehmen kann.
Bin so gelaufen, als wenn mir jemand etwas zu weit entfernt die Tür aufhält. Ungefähr so. Und kommt dann auch immer so in Wellen, der Krampf.
Das ist furchtbar. Das ist wirklich furchtbar.
Es ist wirklich furchtbar. Und dann habe ich zum Glück noch so ein Mietfahrrad gefunden, bin draufgesprungen, habe aber gemerkt, diese Haltung ist nicht gut. Den Bauch zu beugen ist nicht gut.
Verstehe ich.
Und hab's also wirklich dann in die Pedale getreten. Kann
der Sattel wirkt vielleicht als Stopsel.
Ja, oder als Öffner. So. Und in dieser Verzweiflung und in diesem körperlichen Leiden fahre ich den Aachener Weiher entlang und crash fast in ein Kamerateam.
Oh nein.
Und da sitzt Pierre M. Krause mit Ruth Moschner. Der netteste Mensch der Welt grüßt mich, hat mich erkannt, obwohl wir uns nur einmal gesehen haben.
Ja, liebe Grüße.
Der Nette hat mich sofort erkannt, hat seine Produktion angehalten, um mich zu grüßen.
Stopp die Maschinen.
Die Ehre zu erweisen. Und eigentlich eine super nette Geste, aber es war das Letzte, was ich in dem Moment wollte. Ich konnte jetzt auch nicht, einfach weiterfahren, dann muss ich halt anhalten.
Ja.
Und die Kameramenschen, es waren glaube ich zwei Kameras, geübte Kameramenschen sind sofort drauf eingegangen, improvisierte Situation.
Oh mein Gott.
Kameras schwenken auf mich, das Letzte, was du willst.
Das ist ja furchtbar.
Wenn du Magen-Darm-Probleme hast, dass zwei Kameras sich auf dich richten, der Schweiß auf meiner Stirn.
Ich wollte gerade sagen, wie weiß warst du?
Ja, weiß und Stirn auf, also meine Stirn ist schweißnass. Vielleicht ist auch der Durchfall, der sich jetzt so langsam den Weg irgendwie durch die Haut bahnt, ich weiß es nicht. Und ich weiß, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, was wir geredet haben, ob wir geredet haben. Ruth Moschner völlig verwirrt. So, wer ist der Typ jetzt? Und dann habe ich halt versucht, schnell weiterzugehen, also das Gespräch zu beenden.
Ja, aber wie war das Gespräch?
Also gesagt, ich kann mich nicht erinnern.
Okay.
Es ist blank. Ich kann mich nicht erinnern.
Okay.
Es einfach eine absolute Stresssituation. Mhm. Die nächste Erinnerung, die ich habe, ist, wie ich versuche, aufs Fahrrad zu steigen, aber merke, wenn ich jetzt auf den Sattel knalle, gibt es einen Unfall.
Ja.
Und dann ab und an auf und runter hüpfe und die Kamera filmt mich noch und PM Krause macht noch 2-3 Gags darüber, dass ich nicht aufs Fahrrad komme. Und ich sage, ich will einfach nur aus der Situation raus.
Oh Gott.
Und das Videomaterial müssten die irgendwie auf einer Speicherplatte irgendwo haben.
Aber das hat es nicht in die Sendung mit Ruth Moschner geschafft.
Nein, also Gott sei Dank nicht. Und es war auch wirklich, ich kann mich nicht dran erinnern, was wir geredet haben, es kann nicht gut gewesen sein.
Und du, okay, und Dann bist du raus aus dieser Situation. Hast du es denn zum Vereinsheim, Tennisvereinsheim geschafft?
Es war auch, also es war offen und ich durfte einfach rein. Es war.
Aber was hast du gesagt? Rettung. Weißt du das noch, was du da gesagt hast?
Kann ich kurz auf Klo bitte?
Okay.
Und dann meinte er nein und dann war ich schon los. Nein, ich glaube, man hat mir angesehen, dass es wirklich dringend ist.
Okay. Und dann, wie wenn man so Mentos in eine Colaflasche steckt.
Nö, dann kam nichts, dann konnte ich plötzlich nicht. Nee, es ist wirklich eine unwürdige. Ich habe lange versucht, diese Geschichte zu verdrängen, weil die alles hat, was ich hasse. Es ist so ein billiger Comedy-Trick-Durchfall, aber es ist leider passiert. Und jedes Mal, wenn ich die Kurzstrecke sehe, erinnere ich mich dran.
Ja, das auch, wenn es so ein Trigger ist, das ist das.
Ja. Aber jetzt mit Julia habe ich mir vorgenommen, die Folge komplett zu gucken und diese
Traumabewältigung.
Dieses Trauma ein bisschen zu bewältigen. Also ja, liebe Grüße an PM Krause. Fantastischer Typ.
Du hast dich auch nie nie ihm geschrieben, sorry, dass ich gerade so awkward war, ich hatte was Falsches gegessen oder so.
Nein, weil ich wollte auch nicht zugeben, es ist halt eine komische Situation, weil ich könnte es noch schlimmer machen.
Ja, natürlich. Way schlimmer.
Es könnte sein, dass er das abgespeichert hat als, oh ja, war ganz süß. Es kann auch sein, dass er es abgespeichert hat, als es war eine Katastrophe. Und wenn ich jetzt schreibe, hey, sorry für die Katastrophe, kann es sein, dass aus seinem, ich dachte, das war ein ganz süßer, lustiger Typ, stimmt, das war eine Katastrophe.
Ja, oder vielleicht hat er es auch einfach vergessen, ne?
Wahrscheinlich hat er es einfach
letztens
vergessen.
Letztens den Satz gelesen, you are not the main character in everybody's story.
Ja,
also du, es,
ein sehr guter Satz.
Diese Matz hat sich ja nicht um dich gedreht und du bist aber nur kurz vorbeigestolpert.
Das hat man Ruth Moschner auch angemerkt, dass sie also gemerkt hat, Moment mal, ich bin der Hauptcharakter gerade, was passiert hier? Nee, die war auch super nett.
Ja, die ist auch gut.
Das ist ein sehr guter Satz. Ich glaube, es gibt aber ein paar Menschen, die das aber mit einem machen. Dass egal, in welchem Raum man ist, wenn die reinkommen, merkt man, okay, wer auch immer vorher der Hauptcharakter in diesem Raum war, es hat sich geändert.
Ja.
Und einfach so eine magnetische Anziehungskraft schon haben.
Ja, so Aura einfach.
Ja, in asiatischen Filmen oder in den zwei, den ich gesehen habe, ist es irgendwie so, dass dann die Haarfarbe entscheidend ist. Dass die Hauptcharaktere immer eine knallige Haarfarbe haben.
Ist das der Grund, warum bei Squid Game sich der Main Character am Ende die Haare rot färbt?
Stimmt, am Ende färbt er sich die Haare rot.
Ja, und man wusste nicht so genau, warum. Ist das der Grund?
Das kann sein. Also ich habe nur in einigen Animes oder so gesehen, dass dann, wenn die Klasse gezeigt wird zum Beispiel, gibt es halt zwei Menschen mit knallbunten Haaren und das sind halt die Hauptcharaktere.
Ich wollte einen Dönerladen gründen mit Squid-Döner, würde ich den nennen. Meinst du, es gibt Probleme irgendwie mit Netflix?
Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt Probleme mit der Gesundheitsbehörde, ehrlich gesagt. So, wirklich. Apropos Anime, hast du mitbekommen, nach 25 Jahren, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Ash Ketchum. Heißt der Ketchum mit Nachnamen?
Ich weiß nicht, wer das ist.
Der Hauptcharakter von Pokémon.
Okay, das ist eine Welt, da habe ich gar keine.
Wirklich? Du bist kein Pokémon-Mensch?
Weiß ich nichts drüber.
Aber du kennst die erste Zeile des Intros. Ich will der Allerbeste sein.
Nee.
Wie keiner vor mir war.
Weiter?
Weiter kann ich nicht.
Ah, ja.
Hab's auch nie geguckt. Aber er hat jetzt nach 25 Jahren das Ziel erreicht und in der Serie das größte Pokémon-Turnier der Pokémon-Welt gewonnen und ist jetzt offiziell in der Pokémon-Welt der beste Trainer.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber das
bedeutet nichts für mich.
Die Serie geht weiter. Also ich frage mich, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Ja. Weil er hat jetzt sein Ziel erreicht. Und jetzt kommt so die Phase, wo er merkt, ich bin trotzdem nicht glücklich.
Ich kann
oder
dir nichts geben zu dem Thema. Ich habe keine Ahnung.
Ja, aber du kannst doch nachvollziehen, wie es ist, wenn man ein Ziel erreicht, am nächsten Tag aufwacht und merkt, jetzt bin ich doch nicht glücklich.
Ja, ich erreiche selten die Ziele. Deswegen kann ich es nicht nachvollziehen.
Fände ich jeweils lustig, wenn die neue Staffel dann einfach ist, wie er dann versucht dann wieder ein normales, ziviles Leben aufzubauen, wie so ein Soldat nach dem Krieg und dann merkt, er kann nicht. Er kann einfach nicht.
Mhm.
Ja, naja, egal. Auch sehr interessant übrigens, die essen häufig Fleisch in Pokémon, in der Serie. Aber ich habe noch kein einziges Tier gesehen. Es sind alles Pokémon. Es gibt keine Kuh oder
essen die
so.
Sich gegenseitig?
Es gibt auch kein Huhn. Naja, die Menschen essen halt Pokémon.
Ach so.
Offensichtlich, weil wo soll das Fleisch sonst herkommen?
Ja.
Und die Pokémon haben ja eine sehr hohe Bewusstseinsstufe. Ich meine, fucking Miauzi redet. Der kann einfach reden.
Ich weiß nicht, wer
mir aussieht. Ja, okay, alles klar. Du gibst mir gar nichts.
Ich weiß nicht, ich hab keinerlei Futter für dieses Themenfeld. Es ist wie wenn...
Dann schließen wir dieses Themenfeld wieder.
Oder Musik oder...
Und machen, wenn du willst, eine kleine Rubrik.
Habe ich riesen Bock drauf. Was hast du dabei?
Heute habe ich gelernt, dass...
Was Pokémon, dass in Pokémon kein Fleisch gibt. Keine Tiere.
Dann fang an zu klopfen.
Warte, ich klopfe.
Heute habe ich gelernt, dass... Der Nutri-Score, weißt du, was der Nutri-Score ist?
Ja, ich weiß, was der Nutri-Score ist. Und zwar ist der Nutri-Score die billige, rausgewundene Alternative zu der Ampel, die eigentlich eingeführt hätte werden sollen für wie schädlich und ungesund sind Lebensmittel. Und dann hat, ich glaube, Julia Klöckner war das, irgendwie gedealt, dass der Nutri-Score eingeführt wird und der soll zeigen, wie schädlich Lebensmittel sind, auch mit so einem Art Ampelsystem. Genau, aber es ist tricky, ne?
Buchstabensystem, A genau. bis E.
Genau, A bis E. Und darf ich raten, was du gelernt hast?
Ja.
Du hast gelernt, dass, sagen wir mal, du hast die Kekspackung vor dir.
Ja.
Und die Kekspackung hat einen Nutri-Score von C. Mhm. Dann bist du erstmal überrascht, weil du denkst, nur Kekse mit Schoko und die haben auch noch irgendwie so eine Füllung drin. Wie kann das C sein?
Ja.
Beim Nutri-Score ist es so, dass diese Kekse, die du da vor dir hast, ein C sind von allen Keksen.
Exakt, das ist
es. Das ist es.
Ne? Ich habe mich so häufig gewundert, weil ich irgendwie mehr Ofenpizzen reingefunden habe. Irgendwie Nutri-Score B. So, geil.
Oh yeah.
Fick dich, Obst. Es gibt Pizza Margarita heute zum Snacken und es kam mir irgendwie komisch vor. Und dann habe ich mich eingelesen, es ist sehr umständlich beschrieben im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Aber es fällt der Satz, dass es eben Lebensmittel aus dieser Lebensmittelgruppe vergleicht.
Ja, genau.
Das heißt, diese Pizza ist nicht eine A+ in allen Lebensmitteln,
nur bei Pizzen,
sondern bei Pizzen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen so wie, ist der schönste Mensch im Saarland. Sorry, mir fiel kein anderer Witz ein. Es tut mir leid. Saarland ist ein tolles Bundesland.
Ich weiß nicht. Es ist eins der 16 tollsten Bundesländer.
Es ist ein tolles Bundesland. Die Menschen sind toll. Und es ist einfach so, unter allen Pizzen ist das die irgendwie noch am gesündesten ist.
Ja.
Das heißt, leider kann man sich da nicht irgendwie gesund fressen an Pizza.
Ich habe das auch lustigerweise so vor 2 Wochen oder so gelernt, weil ich habe so einen Pudding gegessen, so einen richtigen von Aldi, so No-Name, wo, also so Zucker und weißer Farbstoff und dann oben noch so Alibi-Sahne drauf, die wahrscheinlich noch nie ansatzweise mit Milch irgendwie in Berührung gekommen ist. Und der war eine B. Und dann habe ich das auch gepostet auf Instagram und dachte, wie kann das sein? Und dann hat mir das auch eine Hörerin erklärt.
Das fühlt sich an wie ein billiger Trick, ehrlich gesagt.
Ja,
das fühlt sich an, als hätte man da in irgendwelchen Hinterzimmern Hände geschüttelt und dann das eingeführt, um halt den Lebensmittelkonzern einfach zu machen, da irgendwie eine grüne A auf die Pizzapackung zu packen.
Logisch. Aber lässt du dich da irgendwie trotzdem davon beeinflussen, jetzt wo du weißt, wie der Nutri-Score... Also ich fühle mich trotzdem noch besser, wenn das eine B-Pizza
ist. Ich auch. Ich denke dann ja immerhin ist es noch eine B-Pizza.
Es ist eine B-Pizza.
Ich könnte auch eine E-Pizza essen. Seid mal dankbar.
Genau. Was ist das ungesündeste, was mit dem Nutri-Score je bewertet wurde? Also wo hat die Firma selber gesagt, ja komm, das ist jetzt...
Vor allem, ich glaube, absurderweise ist es ein Produkt, das eigentlich gesund ist. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, irgendwelche Haselnusscremes irgendwie vergleichst, die sind alle so mittel. Also keins davon ist jetzt so richtig gesund. Also der Zuckergehalt ist bei allen hoch und da wird dann diese Messlatte wird, glaube ich, da kann man sich rauswinden, aber ich glaube, wenn du in einem Feld bist mit anderen gesunden Lebensmitteln und nur so ein bisschen ungesund bist, fällst du so hart ab.
Dann fällst du krass ab. Das glaube ich auch. Aber was ist generell das ungesündeste, was ist die ungesündeste Kategorie? Und dann würde ich gerne wissen, was davon noch das ungesündeste Lebensmittel ist.
Also das Schlechteste, was du laut des Nutri-Scores essen kannst, ist wahrscheinlich der Gaumengangster.
Meinst du den Gaumengangster?
Der Gaumengangster
ist es. Ich denke so oft an den Gaumengangster.
Oh, ja, komm, lass die Rubrik zumachen.
Okay.
Was war die Rubrik?
Heute
habe ich gelernt, dass.
Mir ist vor 2 Wochen was passiert, woran ich seitdem auch jeden Tag denken muss. Und zwar erst mit Schuldgefühlen und ungefähr so nach 2-3 Tagen dann mit Wut. Und also Folgendes. Ich bin zum Freund von mir gelaufen und ich gehe in Köln wahnsinnig gern zu Fuß. Also weil Köln ist sehr klein und es lohnt sich eigentlich nie irgendwie eine...
Naja, also Köln, ich glaube, der Dunstkreis, in dem wir unterwegs sind,
ist... Na, alles, was unter 40 Minuten ist, gehe ich zu Fuß.
Oh, okay, einfach. Krass.
Schon. Das ist, und also, weil ich finde es dann immer so eckig, dann musst du auf die Bahn warten in diesem, in diesem dusteren, muffigen Schacht und musst eine Karte kaufen und so weiter. Dann laufe ich lieber zu Fuß 40 Minuten. Und vor 2 Wochen wollte ich einen Freund besuchen und gehe so auf den Bürgersteig, habe Kopfhörer drin und guck nicht richtig. Und in Köln ist, also Fahrradfahren in Köln ist ein fucking Abenteuer. Es gibt so.
Kann man, glaube ich, sogar Jochen Schweizer Gutscheine verkaufen. Jochen Schweizer Gutscheine. Es gibt Fallschirmspringen, es gibt Free Climbing und einmal quer durch Köln mit Fahrradfahren.
Ja. Es gibt in Köln gibt es so Fahrradwege neben dem Bürgersteig. Und die gibt es aber nicht immer. Und ich hatte vergessen, dass neben dem Bürgersteig, wo ich gelaufen bin, halt so ein Fahrradweg ist. Und ich gucke nicht richtig, trete auf diesen Fahrradweg drauf und neben mir macht eine Frau eine Vollbremsung. Also wirklich, die ist geschlittert, richtig, und ist ausgetickt. Also hat mich beschimpft in allen möglichen Sprachen. Und zu Recht, muss man sagen, weil ich habe einfach nicht aufgepasst. Also ich habe halt, hab halt nicht geguckt. War so, mein Gedanke war wirklich, ja komm, beschimpf mich, ich habe es wirklich verdient.
Ja.
So, habe mich 100-mal bei ihr entschuldigt.
Das ist auch eine super Taktik, um sich so Schimpftriaden, um die abzuwehren, wenn man so langsam anfängt, mit der rechten Hand zu seinem Nippel zu gehen und so zuzukneifen und so, ja, ja, du hast recht. Ja, das stimmt.
Sich ja. So eine Latexmaske aufsetzen, ja. Und so einen Gagball rein.
Und einfach so ein bisschen aussendet das Gefühl, dass man gerne beschimpft wird. Ich glaube, das kann sofort die Situation kippen.
Bitte schimpfen Sie weiter, können Sie mich währenddessen mit dieser Kordel fesseln?
Ja, sag nämlich mehr Beleidigung. Ich glaube, damit kann man die Situation sofort auflösen.
Das finde ich eine gute Taktik.
Den Wind aus den Beleidigungssegeln sofort rausnehmen.
Meine Taktik war wirklich einfach, okay, ich bin schuld, sorry, es tut mir leid, die hat halt nicht aufgehört. So, ja. Ne? Ich glaube, die hat auch einfach einen schlechten Tag.
Klar, und die wurde eben fast von einem Auto überfahren.
Ja, ich wurde fast vom Fahrrad überfahren.
Ja, das ist der Kreislauf, der kölsche Kreislauf der Wut.
Und dann ist sie halt irgendwann, hat sich nicht beruhigt, aber sie ist weitergefahren. Und dann bin ich über die Straße und dann war so, hab ich das irgendwie verdrängt und meinen Kumpel besucht. Und drei, vier Tage später ist es dann wieder so hochgeploppt, was da passiert ist. Und weil ich den Weg nochmal so in Gedanken abgelaufen bin. Und dann ist mir eingefallen, Moment, die ist auf der falschen Seite gefahren.
Nein.
Die ist auf der fucking falschen Seite gefahren. Die ist nicht rechts gefahren, weil wenn es diese Fahrradwege neben den Bürgersteigen gibt, gibt es einen für eine rechte Seite und einen für die linke Seite. Wie halt bei einer fucking Straße. Und die ist einfach auf der linken Seite gefahren und zwar in die fucking falsche Richtung. Das heißt, ich war all along im Recht. Und dieses Gefühl, dass der niemals sagen zu können, dieser Frau, das verfolgt mich seit 2 Wochen. Ich würde so gern sagen, Moment, Sie sind die.
Aber ich habe da auch wirklich das Gefühl, dass im Straßenverkehr, das ist wie ein schwarzes Loch der Wut. Mhm. Weil egal, wie viel Energie du reinsteckst, es verschwindet da drin, weil es ist so ein in sich geschlossener Kreislauf an negativer Energie einfach nur. Ich glaube, die beste Methode ist da wirklich einfach, ja, sorry, danke, ciao.
Ja, ist es mit Sicherheit. Aber nicht in meinem Kopf.
Ja, das stimmt.
In meinem Kopf habe ich dieses Streitgespräch, wo ich im Recht bin, 50 Mal durchexerziert und wirklich, ich übernehme dann auch ihre Rolle im Gespräch. Das ist fast so.
Böser Christian.
Gespalten persönlichkeitsmäßig, wo wir dann so diskutieren und argumentieren und ich am Ende als Gewinner rausgehe, weil es sonst, das macht mich verrückt.
Ja, ich habe als Kind mal, ich glaube, ich war so 7 oder so, also wirklich ein Kind. So eine der ersten Fahrten zur Grundschule mit dem Fahrrad alleine, wir waren gerade umgezogen.
Ja.
Und die Straße, da gab es halt keinen Fahrradweg. Mhm. Und ich bin ein kleines Kind, ich habe sogar einen Helm auf und will nicht auf der Straße fahren, weil da Autos lang rasen und fahre halt auf den Bürgersteig. Und der Bürgersteig ist schön breit. Ich bin ein kleines Kind, ich nehme auch nicht so viel Platz ein.
Ja.
Und da kommt mir ein Mann entgegen mit Hund, der mich sieht und dann versucht mit diesem Hund und der Leine den Bürgersteig abzusperren und ruft dann so, stopp, bin völlig verwirrt, ich check, ob ich meinen Helm auf hatte, ich fahr auch super langsam, ich hatte auch sehr viel Zeit, also dieses dramatische Stopp bis ich dann wirklich da rangerollt bin, da sind 10 Minuten vergangen, dass ich dann und in dieser Zeit die ganze Zeit kontrolliert habe, was mache ich falsch, was mache ich falsch. Dann meinte er, das ist ein Bürgersteig.
Oh Gott.
Und schon als 7-Jähriger habe ich mir vorgestellt, wie geil wäre es jetzt, wenn ich auf den, also vom Bürgersteig auf die Straße und instant überfahren werde. Ich war bereit, mein Leben dafür wegzuschmeißen, weil wie lustig und wie geil wäre das jetzt.
Recht.
Hauptsache im Recht, dass dieser Mann, der irgendwie überhaupt keine Not hat, ich bin super langsam, ich bin ein kleines Kind, mich vom Bürgersteig jagt, weil es sein Recht ist,
so
zu sagen.
Jetzt kommt dein, ich bin gespannt, wie du mit der Information, die ich dir jetzt gebe, klarkommst. Man darf bis zu einem Alter von 12 Jahren als Kind auf dem Bürgersteig fahren.
Ich muss los.
Ja. Was? Wusstest du das nicht?
Was? Ja. Und ich habe mir so viel Scheiße von dem Typen anhören lassen.
Also, wenn das nicht stimmt, dann habe ich da, denke ich da was Falsches seit wirklich Jahrzehnten. Aber ich kann mich erinnern, dass die in der Grundschule, dass uns gesagt wurde, bis zu einem Alter, bis zu 12 Jahren, darf man auf dem Bürgersteig Fahrrad fahren.
Ich war im fucking Recht.
Du warst im fucking Recht?
Dieses Arschloch.
Aber das Gefühl, dass ich diese Frau nie wieder sehen werde und ich kann das nie klarstellen, das treibt mich komplett in den Wahnsinn.
Ja, aber in solchen Situationen freue ich mich dann zumindest, weil häufig ist es auch so, dass man dann ein Ventil ist und du hast jetzt was abbekommen und vielleicht 20 Meter weiter fährt ein kleines Kind auf dem Bürgersteig und normalerweise hätte sie das Kind jetzt angehalten und auf die unglaublich gefährliche Straße geschickt, weil es ihr Recht ist, angeblich. Und dann lässt sie das Kind laufen, weil sie die Wut bei dir ausgelassen hat. Ist doch auch schön.
Ja, das habe ich eine gute Tat getan eigentlich, ne?
Eigentlich schon.
Ja.
Vielleicht ist das auch so ein, es gibt auch immer mal wieder so Leute, die dich an der Straße anquatschen und sagen, hey, hier, wir sind die und der Verein und komm her und unterschreib und mach bei uns irgendwie 50 Euro im Jahr Spende oder so. Vielleicht kann man so eine Art Organisation gründen, wo man sagt, hey, wir machen Folgendes, wir haben keine Krankenwagen oder so, aber wir laufen rum und lassen uns anschreien von Leuten. Wir nehmen die saugen diese negative Energie auf.
Ah, das finde ich nicht schlecht. Also Punching Ball e.V.
Genau. Punching Ball e.V., wir laufen rum, wir stellen uns im Straßenverkehr irgendwie quer oder so. Wobei, ich glaube, das ist einfach, das macht ja jetzt die letzte Generation schon. Weiß nicht, ob vielleicht ist das auch die Idee dahinter.
Ich habe letztens einen Typen gesehen, da, wo ich wohne, gibt es relativ viele Einbahnstraßen und das ist sehr, die Straßen sind sehr verwinkelt und chaotisch angeordnet. Und da war ein Typ, der ist mit so einem, also wirklich so klischeehaft mit so einem fetten SUV in eine Einbahnstraße reingefahren, also richtig, in die richtige Richtung. Aber da ist eine Baustelle und der kam nicht durch mit seinem SUV und kam nicht mehr zurück. Und hinter ihm hat jemand gehalten mit einem genauso großen SUV, der durch wollte und gehupt hat und gehupt hat und gehupt hat. Und dann ist der Typ aus dem ersten SUV ist ausgestiegen und hat gesagt, ja, es hilft nichts, ich komme nicht durch. Und selbst wenn ich jetzt wegfahre, kommst du dann da.
Das wäre aber auch super lustig, wenn der den rauslässt und dann ist er da drin und kommt der nächste SUV nach.
Ja, ich weiß nicht, wie sie es gelöst haben.
Es gibt so Situationen, wo wirklich ganz klar ist, da wird einfach nur der Wut Luft gelassen. Ja. Weil genau in der Situation, dieses Hupen kann nichts bewirken.
Nee.
Und das muss der Mensch dahinter auch merken.
Ja.
Das musst du ja wissen. Da gibt es einen lustigen Bit von einem Comedian, ich weiß gar nicht welchem, aber da erzählt er, dass er im Flugzeug ist und wenn Babys im Flugzeug schreien.
Mhm.
Und er hat ein Baby.
Ah, kenne ich auch.
Und dass dann manchmal Leute halt so gucken, so, mein Gott, und so genervt gucken, wo er dann meinte, ja, was soll ich machen?
Ja.
Was erwartet ihr jetzt von mir? Soll ich das Baby erdrosseln oder wie?
Ich glaube, er macht dann nur diese Geste.
Ja.
Ne, wo er dann so,
oh, stört dich das? Sorry. Und solche Situationen gibt es häufig, wo klar ist man wütend, aber
was soll ich tun?
Was soll man tun?
Hast du, ich weiß, was ich jetzt tun soll.
Ja.
Hast du Lust auf 3 Ja- oder Nein-Fragen?
Ja, klar.
Geil. Dann klopf mal.
Ja oder Nein?
Eins. Muss ich konzentrieren, das ist ein bisschen verschachtelter Satzbau.
Okay.
Wenn man an einer Kasse anstehen muss und wenige Dinge hat und eine Person lässt einen vor, die Person danach fragen, ob sie einen auch vorlassen würde. Ja oder nein?
Ja, man sollte nicht gierig werden, finde ich.
Aber also, du verstehst die Situation.
Ich verstehe die Situation sehr gut.
Du hast irgendwie 3 Sachen mit Nutri-Score B gekauft.
Genau. Du hast deine Frühstückspizza, deine Mittagessenpizza und deine Abendessenpizza gekauft. Und vor dir sind irgendwie 5 Leute und alle haben sehr viel mehr und jemand lässt sich vor.
Ja.
Und der vor dir hat halt auch sehr viele Gegenstände. Aber ich habe das Gefühl, je nachdem, wie die Situation ist, aber ich habe das Gefühl, ich könnte auch nicht, also ich habe noch nie, glaube ich, gefragt, ob ich vor kann.
Habe ich schon.
Ich mache das dann immer recht passiv-aggressiv, dass ich mich einfach so sehr nahe stelle, damit ich bemerkt werde. Ich färbe mir die Haare rot, damit klar ist, ich bin der Hauptcharakter. Mhm. Und ich schaue dann immer sehr besorgt auf das Laufband, auf das Kassenband. Und halte halt sehr ostentativ meine Gegenstände auch. Und dann wird deutlich, ich habe wenig, ich möchte vor. Und wenn es mir angeboten wird, dann nehme ich es an. Aber ich würde niemals jemanden antippen und fragen, sorry, kann ich vor?
Wenn ich es eilig habe, mache ich das schon. Dann sage ich schon, Entschuldigung, ich habe nur diese Dose Cola, dürfte ich kurz vor. Aber ansonsten, ich werde selten vorgelassen. Ich habe inzwischen das Gefühl, die Leute gucken noch mehr auf sich, gerade im Supermarkt. Und ich hatte lang nicht mehr die Situation, dass mich jemand vorgelassen hat. Aber was ich auch liebe ist, und deswegen ist gar nicht so schlimm, wenn ich nicht vorgelassen werde, ich gucke wahnsinnig gern, was kaufen andere Leute so. Das ist das Schönste, was es gibt, finde ich.
Aha, der Mann, Blumenstrauß, Champagner, eine Packung Kondome. Interessant. Ja. Der nächste, Seile. Mhm.
Schaufel,
Müllsäcke. Messer, Müllsäcke. Aha, okay.
Ja. Ich finde das toll, weil ich habe dann immer das Gefühl, so, ach geil, so eine Lasagne könnte ich nächstes Mal auch wieder kaufen. Noch nie gemacht. Ich habe noch nie was gekauft, weil ich das vorher bei dem Menschen vor mir auf dem Band gesehen habe. Aber einfach in diese Fantasiewelt einzutauchen, wie der Mensch dann seinen Abend verbringt, das finde ich irgendwie schön.
Wie die, also man, ich finde, was mich auch immer beeindruckt, sind Einkäufe für Großfamilien. Ja. Weil man da so ein bisschen, wenn man lang genug nicht in einer großen Familie lebt, vergisst man, wie viel Aufwand es ist, irgendwie 4 oder 5 Münder zu stopfen.
Ja.
Dass sie dann irgendwie nicht eine Packung irgendwie Schaumküsse, sondern 30 direkt. Ja. Oder irgendwie 6 Packungen irgendwie Wasser. Als würden die so, keine Ahnung, irgendein Camp versorgen müssen. Aber nee, es sind einfach, da leben halt 6 Menschen in diesem Haushalt. Wie viel Nahrung das bedarf.
Das Lustigste, ich habe es schon mal erzählt, was ich mal gesehen habe, was jemand in Ringsburg gekauft hat. Es gibt in Ringsburg so einen sehr bekannten Metzger, der so ganz viele Preise schon gewonnen hat, unfassbar teuer. Und die Metzgerei von dem war ums Eck von unserer Wohnung. Mhm. Und was auch ums Eck von unserer Wohnung war, war Netto. Und ich bin zum Netto gegangen, auf dem Weg zum Netto bin ich an der Metzgerei vorbei. Und da hing ein Schild mit Sesamhähnchen, Spezialzubereitung, sehr teurer Preis und so. Und dann bin ich zum Netto und hab gesehen, wie ein Mitarbeiter von diesem Metzger 50 Hähnchen gekauft hat und die dann zu sich in die Metzgerei getragen hat.
Ja, komisch, so ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch. Ich war einmal nur beim Metzger in meinem Leben und hab da irgend so ein Brot, belegtes Brot bestellt. Hm. Und dann meinte der, ich bin sofort da, ist nach hinten gegangen. Hm. Und dann ist ein riesen Schaufenster vor sich, aber wie er da über die Straße läuft, aus dem Schaufenster in die Bäckerei rein und Brötchen holt.
Aber hast du dann verglichen, ob es genauso teuer war?
Er hat tatsächlich zu seiner Errettung wirklich nur die Brötchen geholt.
Okay, also
es waren, und er hat die dann befüllt. Aber es war ein sehr lustiges Bild, wie er nach hinten gegangen ist und dann aus dem Schaufenster, man sieht, wie er über die Straße panisch zum Bäcker rennt.
Zu seinem Auto, dann zum Bahnhof. Ja, Belli hat mal erzählt, die war als Kind waren die im Italienurlaub und die hat früher halt wahnsinnig, also Kind halt, am liebsten Schnitzel und Pommes gegessen. Und dann waren die in so einer Pizzeria, wo es halt, die haben halt dann für sie, weil sie gesagt hat, sie hat kein Schnitzel und Pommes, sind die zu einem anderen Restaurant gegangen und haben bei dem anderen Restaurant für sie Schnitzel und Pommes geholt.
Ach, so
süß. Das finde ich auch voll süß. Ja, Moment, ich stell die These nochmal. Wenn man an einer Kasse anstehen muss und wenige Dinge hat und eine Person lässt einen vor, die Person danach fragen, ob sie einen auch vorlässt.
Nein.
Wenn man es eilig hat, ja.
Lässt du denn gerne Leute vor?
Ich lasse wahnsinnig gern Leute vor. Also nicht wahnsinnig gern.
Ich mache das schon auch gern, weil ich das auch dann so demütigend gönnerisch mache.
Ja, es fühlt sich dann so viel besser.
Ja, möchten Sie vor? Ja. Danke, die 2 Minuten meines Lebens, die du mir hier schenkst, danke.
Aber Also ich habe immer das Gefühl, dass die Leute sind immer wahnsinnig dankbar und freuen sich.
Das stimmt,
wenn man so eine kleine Geste macht.
Das stimmt, aber ich finde, viele suhlen sich zu sehr in dieser Geste. Ich bin Teil davon. Ich bin auch jemand, der das sehr als Gönner, wenn ich jemanden vorlasse, tue ich so, als hätte ich gerade irgendwie so eine riesen Flügel von der Bibliothek der Stadt gespendet oder so.
Ja.
Weißt du, mit so einem nicht, hey, willst du vor, sondern möchten Sie vielleicht meinen Platz in der Schlange einnehmen?
Also hättest du ihm eine Niere gespendet.
Ja, so. Möchten Sie vor?
Ja.
Arschloch. Also ich jetzt.
Dann die nächste. These 2. Die eigene Sprachnachricht nach dem Absenden nochmal hören? Ja oder nein?
Zu 100% ja.
Jedes Mal.
Auch ein paar Mal mehrmals, auch ja, wenn ich abgelenkt war, weil ich muss ja meine Performance irgendwie nochmal abhören. Und was ich auch häufig mache, ist, wenn ich eine Mail gesendet habe, in das andere Postfach, um aus der Perspektive des Empfängers
ja,
zu sehen,
wie auch, diese oh Mail aussieht. Ja, das habe ich auch schon gemacht.
Nochmal die Perspektive ändern.
Ja, das habe ich auch schon gemacht. Fuck.
Ja, das mache ich dauernd. Auch, also nicht aus, also, oh geil, wie ich diese Mail geschrieben habe oder coole Sprachen.
Unsicherheit ist bei mir.
Wirklich komplett Unsicherheit.
Komplette Unsicherheit. Aber ich höre es mir auch jedes Mal nochmal an und manchmal wirklich so, kommt es mir ein bisschen vor, als wenn man seinen eigenen Podcast auch anhört, weil manchmal, wenn man so einen Gag macht, dann lache ich dann schon so über meine eigenen Gag noch.
Wirklich?
Ja. Mega unangenehm.
Das ist ja gar nicht wie unser Podcast, wenn du da Gags machst.
Mm, ja, okay.
Ja, jedenfalls, auf jeden Fall ja.
Ja, mach ich auch. Die eigene Sprache nicht nochmal hören? Ja.
Ja.
These 3. Jegliche Art von Türklinke oder Türgriff nach dem Abschließen nochmals runterdrücken oder ziehen.
Also mein Ritual ist, ich wenn ich raus will, irgendwie ich habe einen Termin zum Beispiel hier für den Podcast, dann packe ich meine Sachen, dann sehe ich irgendwas, denke darüber nach und plötzlich stehe ich unten auf einer Straße.
Ja, das geht mir auch so.
Also wirklich bam und denke, hab ich abgeschlossen? Habe ich die Tür überhaupt zugemacht? Wie so ein ersten Stadium von Alzheimer quasi. Ja. Da merke ich, ja, da muss ich, manchmal gehe ich dann nochmal hoch und gucke wirklich, ob ich zugemacht habe oder nicht.
Ich habe mir angewöhnt, nicht mehr. Also wir haben so eine ähnliche Frage hatten wir schon mal. Ich glaube beim Live-Auftritt in Hamburg sogar. Und wo es um die Kontrolle von vom Herd ging, ob man nochmal kontrolliert, ob der Herd aus ist.
Ja, du machst und was sehr Cleveres.
Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich habe den Herd fotografiert, um mir selber dann zu beweisen, der ist aus. Wenn ich dann irgendwie in einem Anflug von Panik und Selbstzweifel in der Bahn sitze, kann ich nochmal nachgucken.
Also wenn man deine Fotos öffnet, sieht man alle 4, 5 Fotos irgendwie Fotos vom ausgeschalteten Herd. Ja. Als hättest du irgendeine ganz eigenartige Fixierung. Ja. Wenn du irgendwann stirbst,
ja.
Egal,
also, Fahrrad überfahren.
Ja, irgendein Opa sagt, du musst auf der Straße fahren, du gehst von dem Bürgersteig auf die Straße, zack, wirst überfahren. Dann wird man dein Handy natürlich auch finden, reingucken und denken, ja, also es wirkt alles klar, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Warum sind hier 1000 Fotos von Herren auf dem Foto?
Ich habe damit aufgehört.
Auf dem Handy.
Ich habe damit aufgehört. Ich habe angefangen, mir zu vertrauen, dass ich das schon ausgemacht habe.
Ja, wirklich?
Also, ja, und zwar schon relativ lang. Und genauso ist es bei abgeschlossenen Türen. Und dass ich, also du erlebst ja ab und zu, wenn wir hier das Büro verlassen, dass ich nochmal zurückgehe und gucke. Aber das ist wirklich das Extremste, was noch so ist. Also daheim vertraue ich komplett drauf. Ja, ich habe die Tür bestimmt schon zugemacht und habe schon abgeschlossen, 100%. Und hier eigentlich auch, weil das mich einfach wahnsinnig gemacht hat irgendwann. Also ich bin ja irgendwann einfach so 7, 8 Mal nochmal zurück. Und das ist halt irgendwann total, also es ist halt mega anstrengend.
Ja, das habe ich nicht, ich muss nur einmal zurück, weil mein Fehler ist nicht, dass ich mir selber nicht vertraue. Mein Fehler ist, dass ich, während ich in diesen Automatismus des Anziehen und so einfallen, wirklich auf Autopilot schalte und im Kopf dann irgendwie bei der Kurzstrecke mit Pierre Krause bin oder so.
Ja.
Und komplett woanders. Ich habe ja häufig den Kopf in den Wolken und dann schalte ich einfach auf Autopilot. Und das versuche ich zu durchbrechen, dass ich, bevor ich rausgehe, nochmal einen kurzen Moment mir nehme, zu merken, okay, Moment, Autopilot aus, ich mache gerade die Tür zu. Okay.
Achtsamkeitsmäßig. Ja, okay. Was ich aber mache, ist zu Hause vorm Schlafen gehen gucken, ob abgesperrt ist. Auch wenn ich mir sicher bin, dass abgesperrt ist, gucke ich jeden Abend nochmal, ist die Tür zugesperrt. Das ist irgendwie so, das beruhigt mich irgendwie. Jegliche Art von Türklinke oder Griff nach dem Abschließen nochmal runterdrücken oder ziehen?
Nein. Also beim ersten Mal nicht. Ja. Und dann komme ich nochmal hoch. Und dann.
Ja. Das war's schon.
Das war ja oder nein.
Ich wollte dich noch was fragen. Und zwar, du bist ja haushaltsmäßig und heimwerkermäßig, bist ja wirklich versiert.
Ja, ich habe bei uns eine Spülmaschine und eine Waschmaschine beides angeschlossen. Mhm. Obwohl es vorher hieß, das geht nicht.
Also wirklich?
Es gab nur einen Anschluss und das hieß, als ich eingezogen bin, hieß es, wir leben seit 30 Jahren ohne Spülmaschine. Wir mussten uns entscheiden, Spül- oder Waschmaschine. Und dann bin ich eingezogen, habe gesagt, nur über meine Leiche werde ich per Hand abspülen.
Ja, verstehe.
Und bin in den Baumarkt, habe so einen Typen, der wie Horst Lichter aussieht, gefunden, habe ihm Fotos gezeigt und dann hat er mir erklärt, wie man ein T-Stück
installiert. Ja, T-Stück, genau.
Klassisches T-Stück, habe ich hingezaubert.
Hast du es selber gemacht?
Ja, wir hatten auch erst seitdem viermal nur einen Wasserschaden, also fantastisch.
Super.
Läuft. Und jedes Mal, wenn der Waschgang von der Waschmaschine läuft, kommt dieses Dreckswasser in der Spüle hoch. Aber ansonsten.
Ehrlich?
Ja. Man kann nicht alles haben.
Das ist ein Geysir.
Ja, man kann nicht alles haben.
Mein T-Stück ist einfach nur, du splittest quasi die Wasserleitung, ne? Also, du hast einen Anschluss, aber du machst daraus quasi zwei.
Genau.
Ja. Ja, okay, dann kannst du mir vielleicht tatsächlich helfen. Habt ihr eine Dunstabzugshaube?
Nein. Wir haben keine Dunstabzugshaube. Ich habe also im Haus meiner Eltern, also da in meinem Heimathaus, quasi Elternhaus, da ist eine Dunstabzugshaube und auch so eine super moderne. Die geht nach unten. Die ist nicht oben, sondern die ist unten im Herd drin und der Dampf wird nach unten hin abgezogen.
Ah, okay. Und weißt du, wo geht der Dampf hin?
Ich glaube, es ist einfach an der äußeren Hauswand ist sind so ein paar Schlitze und da wird da rausgeschossen.
Weil bei meinen Eltern ist es nämlich auch so, die haben auch eine Dunstabzugshaube und wenn ich da irgendwie zu Besuch komme und im Hof bin und die paar Treppenstufen zur Haustür hochgehe, dann wabert aus diesen Schlitzen von der Dunstabzugshaube wabert dann schon der Essensdunst so raus, wenn meine Mama irgendwie Rindsrouladen kocht oder so. So, wir haben auch eine Dunstabzugshaube. Und ich wohne in dieser Wohnung jetzt seit über 6 Jahren, 6,5 Jahre. Und dieses Jahr kommt das erste Mal der Kaminkehrer. Weil wir haben ja auch einen Kamin und einen Schornstein.
Ja.
Und der Kaminkehrer hat in unseren Briefkasten so ein Schreiben geworfen mit bitte verschließen Sie die Ofenrohre und Dunstabzugshauben. Da habe ich kurz gegoogelt und es ist wohl so, dass die... Das habe ich mich nie vorher gefragt, dass der Dunst von manchen Dunstabzugshauben über einen Schornstein nach draußen geleitet wird.
Ja, das ergibt auch Sinn.
Das ergibt Sinn, ne? So, jetzt habe ich zu Hause bei dieser Dunstabzugshaube, die wir seit 6,5 Jahren wirklich jeden zweiten Tag benutzen. Also wir benutzen die allein schon, wenn wir den Ofen aufmachen und da sind irgendwie Pizzen drin oder da sind Pommes drin und es kommt so ein Schwall Dunst raus, dann... soll das ja weggesaugt werden, so. Dann gucke ich hinter diese Verkleidung, wo die Dunstabzugshaube, wo dieses Rohr so hoch geht, gucke nach oben und das Rohr führt einfach ins Nichts.
Wie ins Nichts?
Das ist einfach ein Rohr und über dem Herd hängt ein Regal und da ist die Dunstabzugshaube dran montiert. Ja. Und wenn du die Verkleidung von diesem Regal aufmachst, also wie so ein Regalschrank, so eine Tür, dann ist da drin dieses Rohr und das Rohr führt nach oben und das hört einfach über dem Schrank auf.
Das ist wie bei manchen Kleidungsstücken, wenn du in die Taschen packen willst und die sind dann aber nur zugenäht. Da ist nichts.
Dieses Rohr von dieser fucking Dunstabzugshaube,
das ist ja lustig,
endet ungefähr 20 Zentimeter unter der geschlossenen Decke.
Das ist einfach ein Pseudo-Rohr.
Ja, das ist ein fucking Pseudo-Rohr. Und ich dachte mir, mach ich was falsch? Muss da irgendwie so, aber nee, in dieser ganzen verfluchten fucking Wohnung ist alles ein Scam.
Das ist ja super lustig, einfach eine Attrappe.
Dieses Rohr, ich glaube auch, das funktioniert gar nicht jetzt so nach 6,5 Jahren, wo ich drüber nachdenke.
Also es wird einfach Lärm gemacht und ihr denkt, es zieht ab.
Ja, weil, also, es ist, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, es ist schon immer dunstig in der Küche.
Das kann ich mir so aber richtig gut vorstellen, dass man sich das dann einbildet.
Ja, ich habe es gar nicht hinterfragt. Ja. Ich habe das nicht hinterfragt. Ich dachte, die hat sogar drei Intensitätsstufen.
Oh, das ist einfach ein Scam.
Es ist einfach ein Scam.
Ja, das ist super lustig.
Das ist, weiß ich nicht, wie lustig ich das finde, weil ich zahle die Scheiße ja.
Das ist mega lustig. Und das aber auch, also einfach ein Rohr irgendwo anbringen.
Ja, also es ist wie so ein, kennst du diese, was fast so rutschenmäßig aussieht, wenn irgendwelche Häuser entrümpelt werden oder so, die dann aus dem, also so große Schläuche, die aus
dem Baustellen, genau, wenn die irgendwie Fassaden irgendwie abmontiert werden, was auch immer, dann wird der Schutt da reingeschmissen und dann
so ein Rohr,
sehr gezielt irgendwie mehrere Etagen runter.
So ein Rohr ist das in kleiner. Und das führt einfach nirgendwo hin.
Aber ich glaube, nach dieser Taktik, nach diesem, wir tun jetzt das mal hin, ich hoffe, niemand rüttelt dran, sonst fliegen wir auf, funktionieren ganz, ganz viele
das
Dinge
im Leben. Das glaube ich auch, Nutri-Score zum Beispiel.
Nur zum Beispiel Nutri-Score. Ich glaube auch, dass die Hälfte der Shows, die auf Netflix sind, nicht existieren. wenn du da irgendwie durchscrollst und es ist irgendwie wieder eine Reality-Show, Sunset Boulevard, wir haben 6 Maklerinnen begleitet, gibt es nicht.
Ja, stimmt. Netflix, es gibt den Trailer.
Es gibt nur den Trailer. Und Netflix hat einfach, baut einfach drauf, dass niemand draufklickt.
Ja, aber Hauptsache, es gibt irgendwie jeden Monat irgendwie 40 neue Shows und alle gucken sowieso nur, was weiß ich, Better Call Saul noch mal durch.
Ja, die Familie, die dieses Joghurt-Imperium aufgebaut hat, wird begleitet von unserem Doku-Team. Klingt lustig, klicke ich nicht drauf, weil gibt es hundertprozentig nicht. Nie im Leben gibt es diese Show über diese Joghurt-Familie oder was auch immer.
Könnte man das machen? Weil es schießen jetzt dauernd irgendwelche neuen Streaming-Dienste, so Paramount Plus und so kommt jetzt. Sollen wir einfach unseren eigenen Streaming-Dienst machen? Du brauchst 4, 5 Blockbuster, die Leute immer wieder gucken. Ja. Und den Rest machst du einfach, erfindest du einfach frei.
Das ist ja auch eine Sehgewohnheit, die ich an mir bemerkt habe, dass ich häufig Sachen gucke, die ich schon kenne.
Mhm, ja.
Und ich glaube, das ist bei so einer immensen Auswahl etwas, das viele Menschen machen.
Ja, das kann sein.
Dass sie überwältigt sind von der Auswahl und dann noch zum 20. Mal irgendwie diesen einen Film gucken.
Ich gucke immer was Neues. Ich versuche immer irgendwie.
Ja, du rüttelst auch an Abzugsrohren und so.
Ja, weil der Schornsteinfeger sagt, ich soll das abdichten. Aber ich meine, ich sage ganz ehrlich, dichter geht es nicht, als es jetzt schon ist. Aber ich mache jetzt einen Termin mit dem und dann soll der mir mal erklären, was hier passiert ist. Ich habe ja schon mal vor Ewigkeiten von unserem Haustechniker, also der Typ, den unser Vermieter immer holt, wenn irgendwas kaputt ist. Und egal, ob die Heizung nicht geht, ob irgendwas elektrisch kaputt ist.
Auch immer derselbe Typ oder tun die so, als wäre es jemand anders? Nein. Oder ich kenne da wen. Ja. Dann kommt der Typ.
Nein, ich sehe immer der so redet.
Das sagt er nämlich auch, dass er so tut, als hätte er mehrere irgendwie Persönlichkeiten und dann auch den Akzent ändert oder so.
Das ist ein Desaster, der Typ. Er sagt dann immer, Heizung ist kaputt, aber muss gehen. Und dann sage ich immer so, ja, aber geht ja nicht. Na, muss. Tschüss. So, halt, Moment, die Heizung geht nicht. Habe ich schon mal erzählt von dem Mann. Der ist schräg. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass der diese Dunstabzugsaube auch eingebaut hat. Ja. Was mache ich denn jetzt? Soll ich den Vermieter jetzt fragen, so, was ist, also, what the fuck?
Ich würde auf den Schornsteinfeger warten und ihm das zeigen. Und den einfach so einen richtig schönen Tag bescheren, weil der wird da nachher in seiner Schornsteinfeger-Kneipenrunde nochmal von erzählen. Die haben, glaube ich, dauernd solche Stories.
Ja,
da war ich in dem Haus und das Rohr hat einfach 20 Zentimeter vor der Decke im Schrank aufgehört. Ja. Und dann lachen die sich schlapp.
Ja, so ist es. Und vielleicht kriegt er ja auch unseren Kamin mal jetzt hin. Ich würde gerne unseren Kamin benutzen.
Aber der ist auch nicht echt. Den habe ich auch gesehen. Das ist ein Sticker an der Wand quasi.
Der ist vor allem halt super dumm gemauert.
Das ist einfach kein echter Kamin.
Okay, alles klar. Content für einen Podcast ist einfach ein Termin mit dem Schornsteinfeger machen. Freue mich ein bisschen drauf.
Ich bin sehr gespannt. Ich warte auf ein Update. Apropos Update.
Ja.
Ich habe ein ganz wichtiges Update für alle Menschen, die uns da hören. Wird das, glaube ich, sehr viel Freude bereiten. Es gibt 2 Live-Auftritte, die wir spielen. Ein in Wien, wobei ich mir gerade nicht mehr sicher bin, ob es dafür überhaupt noch Karten gibt. Aber probiert es einfach aus.
wien.gefühltefakten.de.
Genau, und jetzt ganz brandheiß.
Brandheiß.
Ganz Newsflash. Frisch. Newsflash. Wir spielen am 12.01. im Kapitol in Mannheim. 12.01.2023 beim SWR Podcast Festival. Kann man uns live auf der Bühne erleben. Tickets gibt es ab jetzt auf
Ich schneide es nicht.
Auf.
Du klingst wie meine Dunstabzugshaube und ziehst auch mehr weg.
Podcastfestival.tickets.io. Das ist eine mittelmäßig gute. Egal. Podcastfestival.tickets.io.
Okay. Und wann?
Am 12.01.
12. Januar im Kapitol in Mannheim.
Solange es Tickets gibt, schlagt jetzt zu. Und dann sehen wir uns im Januar live.
Erzählen wir auch wieder Geschichten, die wir nicht im Podcast erzählen können, ne?
Ja, das freut mich schon sehr.
Ich hab richtig Bock. Glaube ich, war's das mit dieser Folge.
Liebe Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Bitte empfehlt uns weiter, das hilft uns sehr. Und kommentiert gern bei der Kurzstrecke bei Julia schön runter, um die ein bisschen zu pushen. Liebe Grüße. Sagt gerne, dass ihr von uns kommt und richtet Grüße aus. Bewertet unsere Bücher. Bewertet diesen Podcast, auch das hilft uns sehr. Und vielen lieben Dank fürs Hören. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist, wo wir gerade vorhin schon bei Netflix und Filme und so gucken waren und dass ich da anders bin als du. Also ich gucke selten Filme, bis auf The Raid, öfter als zweimal so. Und ich lag auf der Couch und hat Netflix angemacht und kannte wirklich alles, hat Bock auf irgendeinen Actionfilm. Und habe randommäßig einfach irgendeinen schwedischen Actionfilm angemacht. Und war fantastisch.
Auf, bei Netflix
einfach? Netflix, einfach einen schwedischen Actionfilm. Und
in deren, in deren Zentrale so, fuck.
Jemand klickt da wirklich.
Jemand hat die schönsten Kabinen Schwedens angeklickt. Fuck.
Ja, der war super. Also bis zum dritten Akt. Der dritte Akt war ein bisschen scheiße.
Ja, die mussten das in der Sekunde, in der Sekunde drehen.
Das erklärt das aber wirklich. Der hieß Operation Schwarze Krabbe oder so ähnlich. Und es war wirklich, ich bin mit der Erwartung in den Film gegangen, komm, das wird jetzt genau nicht das, was ich will.
Ja.
Und ich mache sowieso noch 10 Minuten aus und dann gucke ich Sport oder sonst was. Und das hat mich sehr unterhalten. Also nicht der Film an sich ist mein Highlight der Woche, sondern dass ich das randommäßig einfach draufgeklickt habe und das hat mich unterhalten.
Auch ohne Trailer zu sehen, ohne Wikipedia-Artikel. Nee,
einfach draufgeklickt. Wie
das ist etwas, das sollte man häufiger machen.
Ich weiß nicht.
Doch, ja? ich glaube, es geht viel verloren dadurch, dass wir mittlerweile, also ich zumindest, habe es häufig so, dass bevor ich ins Kino gehe, ich vorher den Wikipedia-Artikel durchgehe.
Nee, ich habe
Interviews mit den Leuten gesehen. Ich weiß alles über diesen Film und schaue mir an und denke, ja, war ganz nett, aber ja. Und dieses Gefühl kommt halt, weil man jede Sekunde, auch die Trailer von heute verraten alles.
Ich gucke auch keinen Trailer. Also ich gucke da den Film. Letztens habe ich dir ein paar Filme mitgebracht, die ich aus dem Internet ausgeliehen habe. Und für Zugfahrten für dich.
Ja, habe ich alle gesehen.
Genau, das alle angeguckt. Und da war auch der Film Nope dabei.
Ja.
Der von, ich vergesse immer den Namen.
John Peele.
Genau, der auch Get Out gemacht hat und Us. Und ich bin habe diesen Film geguckt mit wirklich höchsten Erwartungen, weil da habe ich mir vorher den Trailer angeguckt. Ich fand die letzten beiden Filme von dem halt mega gut und fand den Film selber richtig beschissen.
Ich fand ihn super gut.
Genau, und du hast einfach nur in der Bahn den Film geguckt,
ja,
ohne dich vorher zu informieren und nichts und fand's super.
Ja, das sollte man häufiger machen, trainiere ich mir auch an. Keine Trailer angucken, sich einfach mal drauf einlassen. Einfach drauf einlassen und hinterher bewerten. Ist halt schwierig, wenn, also Kino ist halt teuer.
Ich hätte gerne so einen Nutri-Score für Filme.
Ergibt Sinn. Verglichen mit anderen Filmen in der Preisklasse und in dem Genre.
Ja.
Das finde ich nicht schlecht. Na gut, es gibt Filmkritiken.
Ja.
Ich will einfach einen Buchstaben und dann. IMDb gibt's auch. Auch ein ähnliches System, die liegen häufig falsch.
Ja.
Die liegen sehr häufig falsch.
Na gut.
Okay, bevor wir uns hier verquatschen und aus Versehen noch einen Podcast machen, lieben Dank fürs Hören. Das war's. Bis nächste Woche. Und denkt an die Tickets. Wir freuen uns auf euch in Mannheim und in Wien. Ciao.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.